Ich möchte jetzt gemeinsam mit euch den Bibeltext für dir lesen, der für die Predigt heute die Grundlage ist. Und den findet ihr auch in eurem Heften auf der Seite 6. Und der steht heute im Jona Kapitel 3, Vers 10 und Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Gott sah, dass die Menschen in Ninive von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm Leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Das missfiel Jona ganz und gar und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voller Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber der Herr fragte ihn, hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Jona verließ die Stadt in Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott der Herr eine Rizinusstaute über Jona emporwachsen. Die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Jona freute sich riesig über diese wunderbare Staute. Aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm. Der nagte den Rizinus an, sodass er verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber Gott fragt ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen, du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in einer Nacht gewachsen und in einer anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte nicht die große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das ganze Vieh.
So, schönen guten Abend. Ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Gottesdienst. Danke, dass wir die Zeit haben, bevor die neue Woche losgeht, um uns mit dir zu beschäftigen und auch mit diesem Text, den wir gerade gelesen haben. Und ich bitte dich, dass du diesen alten Text für uns lebendig machst und dass du tatsächlich durch diesen Text zu uns sprichst. Amen. Ja, wir kommen langsam ans Ende unserer Serie über Jona, bei der wir ja so ein bisschen angetreten sind, könnte man sagen, um diesen Text mal so ein bisschen aus der Kinderbibelecke rauszuholen. Ja, also ich weiß nicht, wenn ihr christlich sozialisiert vielleicht aufgewachsen seid, dann kennt ihr diese Geschichte, selbst wenn ihr es nicht seid, ist diese Geschichte vielleicht bekannt. Jona und der Wal, das kennt irgendwie jeder. Aber ich finde, wenn man genauer hinschaut, dann ist diese Geschichte eigentlich keine Geschichte für Kinder. Das sieht man schon allein daran, dass die meisten Kinderbibeln, die die Geschichte von Jona erzählen, am Ende von Kapitel 3 aufhören. Ja, also Jona war dann in Ninive, er hat gepredigt, die Leute kehren um, alles ist gut, da hören die Kinderbibel auf. Aber ich würde sagen, das ist nicht der Punkt der Erzählung. Das ist nicht der Punkt der Geschichte. Der Punkt des Buches Jona ist eigentlich dieses vierte Kapitel, würde ich sagen. Und das ist das, was die Kinderbibeln immer weglassen. Denn hierum geht's letztendlich, glaube ich, in diesem Buch. Ich glaube, es geht in diesem Buch um, man könnte sagen, um die problematischen Seiten unseres Glaubens. Ich habe das mal ein bisschen provokant genannt, um die dunkle Seite der Gnade. Es geht ja in unserem Glauben und in unseren Gottesdiensten immer schön um Gnade und Vergebung und Liebe und das ist alles total toll. Aber eigentlich, wenn wir mal richtig drüber nachdenken würden, dann würde uns das auch an unsere Grenzen bringen, so wie es Jona hier tut. Und genau darüber will ich heute Abend mit euch nachdenken. Ich will im Wesentlichen einfach mit euch mich so ein bisschen in diese Geschichte vertiefen. Einfach sie eintauchen, sie verstehen und dann am Schluss so ein bisschen auf uns anwenden. Das heißt, wir schauen uns drei Punkte an. Zunächst mal, warum Jona hier offen so austickt. Ja, er tickt offensichtlich aus, er dreht völlig durch. Warum ist das so? Dann, wie Gott darauf reagiert, dass Jona so austickt. Und schließlich, was hat das alles mit uns zu tun? Zunächst mal, warum Jona so austickt. Jetzt für diejenigen von euch, die mit der Geschichte vielleicht nicht so vertraut sind, mal ganz kurz nochmal den Zusammenhang, wo wir uns hier befinden. Ja, die Geschichte handelt eben von Jona. Jona ist Israelit, er ist Prophet, das heißt, er hat schon von Berufswegen irgendwie viel mit Gott zu tun. Ja, es sollte eigentlich eng mit Gott verbunden sein. Und auf der anderen Seite geht es in dem Buch um Ninive. Das ist die Hauptstadt von Assyrien, das damalige Weltreich. Und am Anfang der Geschichte wird uns erzählt, dass in dieser Stadt so viel Unrecht passiert, dass Gott jetzt nicht länger zusehen kann. Ja, er muss hier jetzt eingreifen, er muss was machen, also sendet er seinen Propheten Jona, um dieser Stadt anzukündigen, er muss sie bestrafen, er muss was tun, wenn sie nicht umkehren. Jetzt lesen wir das am Anfang und gleich die erste Pointe sozusagen, Jona will das aber nicht, ja, sondern er beschließt einfach in die umgekehrte Richtung zu gehen, er steigt auf ein Boot, fährt nach Spanien in die andere Richtung und jetzt schickt Gott einen Sturm, ja, um Jona irgendwie zu bremsen. Jona geht über Bord, das könnte eigentlich das Ende der Geschichte sein, der Mensch stirbt halt, aber das ist es jetzt nicht, ja, Gott schickt diesen Fisch, Jona hat eine Umkehr, Herzensumkehr im Bauch des Fisches. Und so wird er wieder an Land gespuckt, geht jetzt dann also, wie eigentlich gedacht, nach Ninive und predigt. Und im dritten Kapitel wird uns dann erzählt, dass das Wunder sozusagen passiert. Ja, die Leute in Ninive zeigen Reue, die kehren um. Und dann endet das Kapitel, das dritte, mit Gottes Reaktion. Das, was wir gerade auch gelesen haben. Gott will die Stadt verschonen. Kinderbibel sagt, Ende gut, alles gut. Aber jetzt kommt die Erzählung ja zu Jona zurück. Und man könnte ja jetzt eigentlich denken, Jona hat gerade den größten Erfolg seiner beruflichen Karriere hinter sich. Ja, also jeder Pastor, jede Pastorin, jeder Redner, jeder Coach würde sich wünschen, dass das hier mal passiert. Ja, erstens, dass 120.000 Leute zuhören und zweitens, dass sie alle auch sagen, was man irgendwie ihnen mitgeteilt hat. Ja, das ist eigentlich ein Riesenerfolg, den Jona hat. Aber trotzdem sieht man Jona jetzt in der nächsten Szene und Jona ist kein bisschen freudig. Der feiert kein bisschen, sondern im Gegenteil, Jona ist zornig. Ja, er kriegt sich hier kaum ein. Er macht Gott Vorwürfe. Er sagt zu Gott, ich wusste doch, dass du sehr reagieren wirst. Ja, musst du immer gnädig sein, Gott? Musst du immer vergeben? Ja, er wirft das Gott sozusagen ins Gesicht, dass Gott immer so gnädig ist. Und dann geht er sogar noch einen Schritt weiter und sagt, also ich will lieber sterben. Ich will lieber sterben, als in einer Welt zu leben, wo es so ungerecht zugeht, wo du immer so gnädig bist. Und das überrascht einen jetzt natürlich so ein bisschen als Leser, ja, aber ich finde, es erklärt natürlich jetzt auch einiges. Denn so ganz am Anfang, als man so den Anfang der Geschichte gelesen hat, hat man sich doch ständig gefragt, warum macht Jona eigentlich, was er macht? Also warum ist er nicht nach Ninive gegangen? Warum hat er Gottes Auftrag so eiskalt abgelehnt? Hatte er keine Lust? Hatte er Angst vor den bösen Leuten in Ninive? Und die Antwort wird jetzt auf einmal deutlich und sie ist anders, als wir dachten. Ja, Jona ist nicht nach Ninive gegangen, weil er Angst hatte, dass die bösen Leute ihm was antun könnten. Im Gegenteil, er ist nicht nach Ninive gegangen, weil er Angst hat, dass die Leute ihn ernst nehmen. Ja, dass sie sich zusammenraufen, dass sie umkehren und Gott dann handelt, wie Gott eben immer handelt. Nämlich, dass er gnädig ist. Anders formuliert, es wird an dieser Stelle deutlich, Jona hatte einen großen Herzenswunsch. Und dieser Wunsch war, dass Ninive zerstört wird. Er wollte, dass Gott diese Stadt in Schutt und Asche legt. Er wollte, dass die Leute da leiden. Er wollte, dass die Leute da auf die Fresse kriegen. Er wollte, dass die Leute da verbrennen, dass sie erobert werden, dass sie gequält werden, was auch immer. Ja, er wollte, dass diese Leute leiden. Und deshalb rennt er am Anfang in die andere Richtung. Weil er sich sagt, naja, wenn ich denen gar nicht sage, was passiert, dann gehen sie vielleicht unter. Und deswegen tickt er jetzt auch am Ende hier so aus, weil er sagt, naja, was soll das? Ja, ich wollte die doch brennen sehen. Jetzt liest man das so als heutiger Leser und denkt sich im ersten Moment, Alter, wie ist der denn drauf? Ja, also so morbid muss man erstmal sein. Wenn man sich jetzt den Kontext eigentlich anschaut, in dem diese Geschichte stattfindet, ist die Reaktion gar nicht so unverständlich. Und zwar hat Sabrina das letzte Woche schon mal kurz erwähnt, ich will das ganz kurz aufgreifen, Ninive war eben die damalige Hauptstadt der Assyrer. Und die Assyrer waren eine Weltmacht, die haben sozusagen alle umliegenden Länder und Völker erobert. Und diese Weltmacht Assyrien war jetzt dafür bekannt, dass sie unglaublich brutal waren. Ja, sie waren brutal wie keine Weltmacht zuvor. Das Ziel von den Assyrern war nicht nur Länder zu erobern, sondern die Leute dort auch zu erschüttern. Ja, sie wollten ihnen von Anfang an jeglichen Willen zum Aufstand nehmen. Nur so kann man Weltreich bauen. Ja, man macht einfach alle platt und sagt denen, wenn ihr je aufstehen wollt, das geht schief. Das heißt, je brutaler man vorgehen konnte, desto besser war das sozusagen für sie. Ein Historiker, den ich dazu gelesen habe, der hat geschrieben, die Assyrer haben den Terrorismus erfunden, sozusagen. Ja, also die Gewalt, die unter die Haut geht. Die Gewalt, die einen nachts nicht mehr schlafen lässt. Und Jonas Volk hatte jetzt ganz massiv unter den Assyrern zu leiden. Die Assyrer hatten Teile von Israel komplett von der Landkarte gefegt. Die hatten zahlreiche Städte zerstört. Viele Menschen sind durch die Assyrer gestorben oder sind verschleppt worden. Und man findet, man hat im heutigen Irak Ausgrabungen gefunden von einem der Paläste Ninives. Und dort sind Bilder an die Wand gemalt, was die Assyrer gemacht haben mit den verschiedenen Städten, die sie erobert haben. Unter anderem tatsächlich auch ein Bild über die Eroberung einer Stadt in Juda. Und das Bild zeigt dann quasi die belagerte Stadt. Und außerhalb davon sieht man Menschen, die so in lebendigem Leibe die Haut abgezogen wird. Ja, also die haben Leute gehäutet. Und sie haben dann außerdem so Pfähle außenrum um die Stadt aufgebaut. Bäume, die so angespitzt waren, haben darauf Leute gespießt, ja, bei lebendigem Leibe. Die Idee war einfach, die Leute aus der Stadt können sozusagen sehen, Leute, das machen wir gerade mit euren Freunden. Das machen wir gerade mit euren Kollegen. Und wir kommen auch zu euch. Das heißt, das war Brutalität, wie man es sich eigentlich kaum vorstellen kann. Und Ninive war jetzt eigentlich die Kulmination des Ganzen. Ja, Ninive wurde zur damaligen Zeit auch Blutstadt genannt, weil die Stadt auf dem Blut der Feinde aufgebaut war, sozusagen. Das heißt, wenn jetzt ein Israelit wie Jona Ninive hört, dann spürt er genau eine Sache. Der spürt ganz tiefen Hass. Ja, es gab nichts und es gab niemanden, den Jona mehr hasste. Ich würde sagen, es gab nichts, was er sich mehr wünschte, als dass diese Leute jetzt endlich auch mal erleben, was sie allen anderen antun. Und damit hat er ja in gewisser Weise recht, oder nicht? Also ich musste so denken, als ich darüber nachgedacht habe, da ist doch eigentlich ein gewisser Sinn von Gerechtigkeit, den Jona hier verspürt. Mir sind dazu die Quentin Tarantino-Filme eingefallen, die ich bis jetzt gesehen habe. 2 Stück, Inglourious Basterds und Django Unchained, vielleicht kennt ihr die auch. Da geht es um eigentlich ganz ähnliches Thema. Es geht um ganz abgründige Menschen sozusagen. Es geht um Nazis, es geht um Sklavenhalter. Und beide Filme sind jetzt so eine Art Rache-Epos. Ja, in gewisser Weise wird in diesen Filmen Geschichte zurechtgeschrieben. Das Motto von Tarantino ist, hier ist, was eigentlich hätte passieren müssen. Ja, jemand hätte auftreten müssen, um diese Leute, die alle anderen gequält haben, jetzt auch mal zu quälen. Um die Leute, die alle umgebracht haben, jetzt eben auch umzubringen. Und zwar so brutal, wie es nur geht. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich schaue diese Filme und ich feiere das. Ja, ich bejubel das, wenn Django so jetzt richtig abgeht und Leute umbringt. Warum? Naja, weil sich das einfach richtig anfühlt. Die Leute leiden. Alles andere wäre nur ungerecht. Soll mal erleben, was sie mit anderen machen, sozusagen. Aber jetzt gehen diese Leute hier in der Geschichte auf Gottes Drohung ein in Ninive. Und man weiß ja gar nicht, wie ernst sie es meinen. Also sie meinen es ernst, aber man weiß nicht, wie lange, dass sie es aushalten werden. Und das Krasse ist jetzt, Gott vergibt ihnen. Gott lässt das ungestraft. Ich kann verstehen, dass Jona austickt. Das heißt, ich glaube, Jona wird hier mit was konfrontiert, was uns so schnell mal untergeht. Als Christinnen und Christen, und zwar diese dunkle Seite von Gnade. Die dunkle Seite von Gottes Barmherzigkeit, und zwar, dass Gottes Barmherzigkeit offensichtlich von niemand Halt macht. Dass für Gott noch kein Mensch und noch keine Menschengruppe abgeschrieben ist. Im Gegenteil. Ja, Gott geht jetzt hier sogar den Assyrern hinterher. Den brutalsten Menschen, den die damalige Zeit kannte. Und er hat das große Anliegen, sie eben zu gewinnen. Sie zur Umkehr zu bringen, ihnen zu vergeben, damit er sie nicht strafen muss. Ja, sein Herz schlägt offensichtlich für diese Menschen. Und das ist für Jona schwer zu schlucken. Denn damit steht Gott jetzt in Jonas Augen sozusagen auf der falschen Seite. Ja. Er liebt die Leute, die doch seine Feinde sind. Er begnadigt die Leute, die doch keine Gnade mehr verdient haben. Das heißt, ich finde Jonas Reaktion bis zum gewissen Grad erstmal verständlich. Gottes Gnade ist verstörend, gerade wenn sie Leuten gilt, die unseres Erachtens eben solches Wohlwollen nicht mehr verdient haben. Das bringt uns jetzt aber zum zweiten Punkt, wie Gott reagiert. Denn ich finde es jetzt ganz spannend zu sehen, wie Gott mit Jona umgeht. Ja, wie gesagt, Jona tickt aus, er will nicht mehr leben in dieser Welt, die ungerecht ist. Und Gott geht jetzt schon direkt gleich am Anfang seinem Propheten hinterher. Ja, das ist in Vers 4, Jona schmollt, ja. Und Gott fragt ihn jetzt also direkt, ob sein Ärger denn gerechtfertigt ist. Das heißt, er geht sozusagen in diese Emotionen hinein. Ja, er versucht, ihn zum Reden zu bringen. Das ist wie so eine Art Freund oder Seelsorger. Ja, lass mal drüber reden. Was empfindest du? Ist das angebracht? Sind die Gefühle angemessen? Aber Jona will nicht. Ja, Jona ignoriert Gott, läuft davon, geht raus auf die Stadt, baut sich da eine Hütte und hat, glaube ich, so ein bisschen die Hoffnung, naja, wenn ich hart genug schmolle, dann macht Gott vielleicht doch noch, was ich will. Ja, also warten wir mal ab, ob vielleicht nicht doch noch Feuer vom Himmel fällt. Und dann sitzt er jetzt also da oben und Gott startet jetzt also einen zweiten Versuch, mit Jona zu reden. Und das ist mit dieser Pflanze, ja, er lässt die Pflanze wachsen und der Text sagt dann, dass Jona sich sehr freut über diese Pflanze, ja, also zum ersten Mal in der Geschichte empfindet er positiv, ja, er freut sich über etwas, er ist sehr glücklich und er war sehr zornig, jetzt ist er sehr glücklich, dann lässt Gott aber die Pflanze sterben und er ist schon wieder sehr böse, ist schon wieder sehr zornig, ja, offensichtlich ein sehr emotionaler Typ und jetzt fragt ihn Gott zum zweiten Mal. Er fragt ihn zum zweiten Mal, Jona, ist es denn gerechtfertigt, dass du wütend bist wegen der Pflanze? Und Jona sagt wieder, naja, auf jeden Fall. Ja. Er sagt wörtlich, naja, es ist voll richtig, dass ich zornig bin und dass ich mir den Tod wünsche. Ja. Und man hat natürlich jetzt an dieser Stelle so den Eindruck, naja, der Typ ist so ein bisschen wie ein Fünfjähriger, ja, der bockt und der sich auf den Boden wälzt und schreit, wenn er nicht kriegt, was er will. Aber Gott nimmt ihn ernst. Gott nimmt ihn erstaunlich ernst. Und Gott geht jetzt sogar mitten rein in Jonas Emotionen und sagt, naja, schau mal, wie stark dich dieses Schicksal der Pflanze mitnimmt. Wie fertig dich das macht, dass diese Pflanze nicht mehr lebt. Dabei hattest du doch eigentlich kaum mit ihr zu tun, oder? Also ich meine, du hast sie nicht gemacht. Du hast nicht für sie gesorgt. Sie war einfach da. Und trotzdem ist sie dir ans Herz gewachsen. Das Schicksal dieser Pflanze nimmt dich mit und du findest auch völlig zu Recht. Naja, wenn das jetzt aber gerechtfertigt ist, sagt er dann, ja, dass du wegen einem Tag so an dieser Pflanze hängst und so Mitgefühl mit ihr hast, sollte es dann nicht auch gerechtfertigt sein, Jona, dass mich das Schicksal von 120.000 Leuten und ihren Kühen mitnimmt? Oder wenn man das vielleicht mal ein bisschen beißender formulieren wollte, dann sagt Gott hier, naja, Jona, du sorgst dich um eine Pflanze, die du genau einen Tag kennst. Ich sorge mich um Menschen, die ich ein Leben lang kenne, die ich geschaffen habe, ja, die mich zutiefst angehen. Und du willst jetzt wirklich, dass ich die Pflanze rette, aber 120.000 Menschen dem Erdenboden gleich mache, ja? Ist das, was du willst? Ja, die Pflanze soll leben, aber die 120.000 Menschen sollen sterben. Ist das der Plan? Das heißt, ich glaube, Gott versucht jetzt hier Jona ganz liebevoll den Spiegel vorzuhalten. Ich glaube, er versucht ihm etwas zu zeigen, was wir als Leserinnen und Leser eigentlich schon die ganze Zeit gedacht haben, während wir diese Geschichte gelesen haben. Nämlich, dass Jona offensichtlich davon überzeugt ist, dass die Menschen in Ninive die schlimmsten Menschen auf der ganzen Welt sind. Ja, die sind völlig egoistisch, die sind völlig hasserfüllt. Aber wenn man sich jetzt nur mal die Geschichte anschaut, die wir bis jetzt gelesen haben, wer ist denn in der Geschichte eigentlich besonders egoistisch und hasserfüllt? Naja, es ist Jona. Das zieht sich eigentlich so durch die ganze Geschichte durch, von der ersten Zeile. Es geht Jona eigentlich immer nur um Jona. Er kriegt so ganz am Anfang den Auftrag von Gott, nach Ninive zu gehen. Aber das passt ihm nicht. Und was Jona nicht passt, das macht er nicht. Also geht er in die andere Richtung, heuert an auf diesem Boot. Es kommt der Sturm. Und das Bild, das dann entfaltet wird, ist, dass Jona unten im Boot schläft. Ja, während oben die Leute, die Seeleute, die ja nichts mit dem Ding eigentlich zu tun haben, ist ja Jonas Problem, von Jona verursacht, die Seeleute oben kämpfen um ihr Leben, ja, versuchen irgendwie diesen Sturm zu überleben, werfen alle ihre Sachen über Bord, während Jona völlig entspannt unten pennt. Ja, es interessiert ihn einen Scheiß sozusagen, was seine Handlungen für Konsequenzen für andere Leute haben. Und so geht er dann über Bord. Ja, Gott rettet ihn durch ein super Wunder, wo wir uns bis heute fragen, naja, ist das jetzt eine erfundene Geschichte oder nicht? So krass ist das, wie Gott Jona rettet. Aber auch das macht es eigentlich nicht besser. Auch das macht eigentlich Jonas Herz jetzt wirklich nicht anders. Also klar geht er dann nach Ninive, aber wenn man da genauer hinschaut, dann sabotiert er auch in Ninive schon wieder direkt Gottes Pläne. Ja. Also Sabrina hat das letzten Sonntag ganz kurz erwähnt, die Predigt, die Jona hält, die ist ein absoluter Witz. Im Wesentlichen sind das im Hebräischen 5 Worte. Jona geht nach Ninive und sagt zu den Leuten, in 40 Tagen seid ihr platt. Das ist alles, was er sagt. Also er sagt den Leuten nicht, von wem diese Botschaft kommt, also dass Gott das ist und dass nicht Jona sie platt macht. Er sagt ihnen auch nicht, warum sie platt gemacht werden sollen. Ja, also, dass sie irgendwie was Böses verbrochen haben, sagt er ihnen auch nicht. Und er sagt ihnen auch nicht, dass ja Gott eigentlich sie dazu bringen will, dass sie umkehren. Ja, dass es eigentlich Vergebung geben könnte. Sagt er ihnen auch nicht. Sondern Jona sagt einfach, Leute, in 40 Tagen seid ihr alle platt. Ja. Das ist sozusagen der furchtbarste Prophet, den man sich vorstellen kann. Er sabotiert Gott, wo er eigentlich nur kann. Und jetzt im letzten Kapitel haben wir eben einen Menschen, der auf den Hügel sitzt, Popcorn und Schatten verlangt, damit er zuschauen kann, wie andere Leute dem Erdboden gleichgemacht werden, ja, während er sich nochmal Snacks reinziehen kann. So einen Typen haben wir hier vor uns. Es ist ziemlich eindeutig, wenn man die Geschichte insgesamt liest, dass der Bösewicht der Geschichte von Jona, Jona ist. Aber der Punkt ist, Jona sieht das überhaupt nicht. Ja, Jona hat die Nase so weit oben, dass ihm all seine Egoismen völlig untergehen. Weil er ist ja der Prophet. Er ist ja einer von den Guten, er ist einer von den Gläubigen, von den Christinnen und Christen, würden wir heute sagen. Das heißt, die Böcke, die Jona baut, die sind doch eher süß. Das ist doch kein Problem. Ja? Und dass er jetzt hier sauer ist, naja, das ist ja nur gerechtfertigt. Denkt sich Jona, während sein Herz offensichtlich voll Hass und Egoismus überläuft. Anders gesagt, dass Gott Jona hinterhergeht, dass er ihm gnädig ist, dass er Verständnis für ihn hat. Das ist für Jona selbstverständlich. Das ist für Jona kein großes Ding. Dabei ist das ein Riesending. Ja, es ist ein Riesending. Es ist fast unglaublich, wie liebevoll Gott mit Jona umgeht, wie er auch jetzt hier ganz am Ende des Buches auf ihn eingeht. Er versucht ganz liebevoll, seine Hartherzigkeit aufzubrechen, ihn zu gewinnen. Das heißt, da landet das Buch sozusagen am Schluss. Am Ende könnte man das Fazit ziehen, Gott liebt die Leute aus Ninive trotz ihrer unglaublichen Gewalt und Gott liebt Jona trotz seiner unglaublichen Arroganz. Der einzige Unterschied ist, dass die einen erkennen, was für eine Gnade das ist, während Jona das für völlig selbstverständlich erachtet. Und das bringt uns jetzt zum dritten Punkt, was das alles mit uns zu tun hat. Denn hier endet jetzt ja die Geschichte. Ja, wir haben gerade die letzten Verse von Jona gelesen, danach kommt tatsächlich nichts mehr. Das heißt, die Geschichte endet in gewisser Weise mit einer Frage. Der Text endet mit Gottes Frage, wo Gott Jona fragt, Jona, ist es nicht okay, dass ich mich auch über andere Menschen erbarme, nicht nur über dich? Ist das okay? Und dann ist Schluss. Ja. Wir erfahren nie, wie die Sache ausgeht. Wir erfahren nie, wie Jona reagiert. Wird er einsichtig, wird er wütend? Ja, die Geschichte hört einfach auf. Und damit bleibt diese Frage jetzt so in gewisser Weise im Raum stehen. Sie bleibt in der Luft hängen, sie bleibt bei uns in der Luft hängen. Ist es okay? Ist es okay, dass Gott sich auch über andere erbarmt, nicht nur über uns? Ist es okay, dass er sich über Menschen erbarmt, für die wir vielleicht eine ähnliche Abneigung haben, wie Jona für die Menschen aus Ninive? Über Menschen, mit denen wir im Streit sind? Ist es okay, dass er sich erbarmt über unsere Feinde? Ob das jetzt persönlicher, politischer oder sonstiger Natur ist. Ist das okay? Und solche Leute haben wir ja alle, oder nicht? Menschen, die wir wirklich unterste Schublade finden, in dem, was sie denken oder was sie machen. Menschen, die uns verletzt haben, wo wir uns vielleicht extrem schwer tun, diesen Leuten zu vergeben, wo es vielleicht sogar unmöglich scheint, diesen Leuten zu vergeben. Menschen, wo wir jetzt vielleicht nicht das Wort Hass gebrauchen würden, um unsere Gefühle ihnen gegenüber zum Ausdruck zu bringen, aber eigentlich ist es doch ganz nahe dran. Ist es okay, dass Gott sich über sie erbarmt? Und ich muss sagen, ich fand es erstmal ziemlich beeindruckend, dass Gott Jona hier nicht darum bittet, den Leuten aus Ninive zu vergeben. Ja, das ist vielleicht tatsächlich zu krass für ihn. Das ist vielleicht tatsächlich ein Schritt zu weit. Aber trotzdem versucht Gott jetzt hier an Jonas Herz zu arbeiten. Ist es okay, wenn ich ihnen vergebe? Ist es okay, wenn ich ihnen meine Liebe schenken will? Das heißt, er versucht zumindest so diesen, von Jonas Herz so wenigstens einen Spalt es zu öffnen. Für so ein kleines bisschen Verständnis, für so ein kleines bisschen Barmherzigkeit, vielleicht so als ersten Schritt, ja. Und dementsprechend macht das Gott eben, indem er versucht, bei Jona jetzt so zwei Dinge, zwei Botschaften ankommen zu lassen. Zum einen würde ich sagen, er versucht, Jona zu zeigen, du Jona, ja, das sind üble Gestalten teilweise, aber es sind immer noch Menschen. Ja, da können wir jetzt nicht so intensiv drauf eingehen, aber das ist im Wesentlichen in Vers 11. Da sagt Gott ja, die Leute in Ninive können rechts und links nicht unterscheiden. Ja, das heißt so viel wie, das, was die machen, kommt jetzt nicht nur aus bösem Herzen, sondern vielleicht wissen sie es tatsächlich nicht besser, vielleicht sind sie selbst überfordert, vielleicht sind sie selbst verletzt. Ja. Das heißt, Gott bringt sozusagen die Komplexität zurück und sagt, guck mal, deine Feinde, das ist nicht so schwarz-weiß, wie du denkst. Da ist auch Geschichte dahinter. Du siehst nicht alles, Jona. Und auf der anderen Seite macht er eben aber auch deutlich, und Jona, du bist leider auch nicht besser als die Leute in Ninive. Also vielleicht hast du diese Gewalt nicht ausgelebt, aber in deinem Herzen sieht es eigentlich ganz schön ähnlich aus wie bei diesen Leuten. Das heißt, du kannst dich eigentlich nicht über sie stellen. Du kannst nicht sagen, sowas würde ich nie machen. Denn wenn du das sagst, dann kennst du dein Herz ziemlich schlecht. Ja? Dann siehst du deinen eigenen Egoismus nicht wirklich. Das heißt, ich glaube, Gott versucht, Jona zu zeigen, diese Linie, die du da ziehst, die stimmt nicht. Du kannst die Welt nicht einfach unterscheiden in ich, gut, böse, die anderen. Sondern ihr seid beide in gewisser Weise komplex. Ihr seid beide am Kämpfen. Ihr seid beide Menschen. Ihr braucht beide Gnade. Siehst du das, Jona? Sehen wir das? Und das bringt mich jetzt zur abschließenden Frage. Denn man könnte an der Stelle fragen, naja, aber warum ist Gott denn überhaupt gnädig? Ja, also warum vergibt er denn überhaupt? Wäre es in gewisser Weise nicht gerechter gewesen, wenn er Ninive zerstört hätte? Und dann vielleicht auch Jona zerstört hätte? Ja, also gleiches Maß für alle, das hätten doch alle verdient, oder nicht? Und mein Eindruck ist, die Antwort auf diese Frage lautet, ja, das wäre gerecht gewesen. Aber Gottes Ziel ist und bleibt es offensichtlich, dass Menschen umkehren, dass Menschen verändert werden, dass Menschen sich zum Positiven wenden. Und diese Veränderung kommt eben nie durch Rache, sondern sie kommt immer durch Liebe. Sie kommt immer durch Vergebung. Ein Beispiel, das mich dazu bewegt hat in der letzten Woche, das ich dazu gelesen hatte, ist das Beispiel von Gordon Wilson. Gordon Wilson lebte in Nordirland in den späteren 80ern, das heißt inmitten der Konflikt rund um die Zugehörigkeit Nordirlands zwischen den Briten und den Iren. Und damit lebte er auch sozusagen in der Hochphase der IRA, beziehungsweise genauer in der Hochphase der Provisional IRA. Das war inzwischen längst eine andere Untergruppe. Und dieser Mensch, Gordon Wilson, ist an einem Tag sozusagen zur falschen Zeit am falschen Ort. Er ist in Enniskillen 1987 zum britischen Remembrance Day, geht zu einer Zeremonie, die dort geplant ist. Und die IRA hatte an dieser Zeremonie Bomben platziert, ja, die während der Zeremonie dann hochgehen. Und 11 Leute sterben. Gordon Wilson und seine erwachsene Tochter werden unter den Trümmern begraben, liegen nebeneinander stundenlang. Und die beiden werden dann irgendwann ausgegraben, aber für die Tochter ist es genau 5 Minuten zu spät. Das heißt, sie stirbt quasi neben ihm. Und er wird dann ins Krankenhaus gebracht. Und ein paar Stunden später, sozusagen noch am Krankenbett, macht die BBC ein Interview mit ihm, das um die Welt ging, das ihr auch heute noch nachhören könnt. Wenn ihr auf die Wikipedia-Seite, die englische von seinem Namen geht, könnt ihr das nachhören sozusagen. Und dieses Interview ist um die Welt gegangen. Und ein Journalist, der sozusagen dabei war, hat das später in seinem Buch The Third Side verarbeitet. Der Journalist heißt William Ury und ich will euch kurz vorlesen, was er geschrieben hat. Er hat geschrieben, niemand, der dieses Interview gehört hat, wird je vergessen, was Gordon Wilson gesagt hat. Seine Gnade überragte die miserablen Rechtfertigungen der Bombenleger. Noch am Krankenbett beschrieb er die letzten Worte seiner Tochter. Sie klammerte sich an meine Hand und drückte mich so fest, wie sie konnte. Sie sagte, Papa, ich liebe dich so sehr. Das waren ihre letzten Worte an mich, die letzten Worte, die sie je gesagt hat. Aber zum Erstaunen aller Zuhörer sagte Wilson dann, aber ich trage nichts nach. Ich hege keinen Groll. Hässliche Worte werden meine Tochter nicht zurückbringen. Ich werde heute und an jedem folgenden Tag für die Menschen beten, die das hier getan haben, dass Gott ihnen vergibt. In mehr als 25 Jahren der Gewalt in Nordirland hatten keine anderen Worte solch eine starke emotionale Auswirkung. Und die Geschichte geht dann weiter. Ein Jahr nach dem Anschlag lädt Gordon Wilson die führenden Leute der Provisional RA zu sich ein. Er vergibt ihnen nochmal persönlich sozusagen und bittet sie darum, den Terror einzustellen und setzt sich dann von hier an mit allen Kräften für die Versöhnung und den Ende dieses Konflikts ein. Ja, so als lebendiger Ausdruck dieser Versöhnung, könnte man sagen. Und ich fand das dann ganz interessant. Ich habe dann angefangen, Artikel zu lesen, und es gibt einen Artikel von der BBC, der sozusagen Jahre später dieses Ereignis und diesen Mann in gewisser Weise als Wendepunkt beschreibt. Als Wendepunkt für die IRA und in gewisser Weise auch anfänglich für diesen Konflikt. Und es gibt dann ein Zitat von der irischen Präsidentin Mary McAleese, die sozusagen Jahre später nochmal auf dieses Ding zurückblickt und Folgendes gesagt hat. Sie sagt: Gordons Worte beschämten uns alle und erwischten uns auf dem falschen Fuß. Sie klangen so anders als das, was wir erwartet und woran wir uns gewöhnt hatten. Sie trugen eine Ruhe in sich. Sie brachten einen Klang, der nicht von dieser Welt war, mitten in einen Ort hinein, der so hässlich geworden war, dass wir es alle kaum ertragen konnten. Ich würde sagen, das ist, was möglich ist durch Vergebung. Das ist was, was Rache nie schaffen könnte. Martin Luther King hat das mal mit dem bekannten Zitat formuliert: Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. Die Dunkelheit kann die Dunkelheit nicht austreiben, das kann nur das Licht. Und der Hass kann nicht den Hass austreiben, das kann nur die Liebe. Und das bringt uns jetzt auch zum Abendmahl. Wir feiern gleich das Abendmahl nach dem nächsten Lied von Johannes. Und im Abendmahl feiern wir, dass Gott eben nicht nur gnädig war mit den Leuten aus Ninive, sondern eben auch mit uns. Ja, was Jona noch nicht wusste, aber was wir inzwischen wissen: Gott hängt so sehr an uns, dass er sogar für uns gestorben ist. Ja, er ist gerecht. Er geht über unsere Egoismen nicht einfach so weg. Aber er hat den Preis für unsere Egoismen eben bezahlt. Am Kreuz. Und ich dachte so, deshalb lass sie uns doch eingestehen. Lass uns doch unsere Egoismen eingestehen. Ja, zum Abendmahl zu gehen bedeutet auch immer zu sagen: Ja, ich gehöre da auch dazu. Ich gehöre auch zu denen, die Vergebung brauchen. Darin bin ich meinen Feinden sehr ähnlich. Ich lade euch ein, auf diese Weise gleich das Abendmahl zu feiern und vielleicht dadurch ja auch Gott tatsächlich wirken zu lassen an den Wunden, die auch wir alle mit uns tragen. Amen.